Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Fühlen Sie sich eigentlich europäisch? Also würden Sie von sich sagen, ich bin Europäerin oder ich bin Europäer? In wenigen Wochen, Anfang Juni, ist Europawahl. Da können dann rund 350 Millionen Wahlberechtigte das Europaparlament wählen. Das Interesse dafür und die Wahlbeteiligung, die halten sich in der Regel in Grenzen. Als Grund dafür wird oft auch die fehlende Bürgernähe der EU genannt. Also Brüssel ist zu weit weg, zu elitär, zu komplex. Und das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass sich Menschen in den 27 Mitgliedstaaten als Europäerinnen und Europäer identifizieren. Dafür braucht es auch eine europäische Öffentlichkeit, also eine Sphäre, ein gesellschaftlicher Raum, in dem gemeinsame Angelegenheiten debattiert werden können. Welche Rolle spielen Medien dabei, so eine europäische Öffentlichkeit zu gestalten? Darüber wollen wir heute bei Nachredaktionsschluss sprechen. Mit
Caroline Born und ich bin seit 2,5 Jahren Korrespondentin bei uns im Studio Brüssel.
Und mit
Patrick Lorsch, ich bin Leiter europäische Angelegenheiten in der Intendanz der Deutschen Welle. Das heißt, dass ich für unsere europäische Vernetzung und für unsere Positionierung zuständig bin. Und ich bin gebürtiger Belgier und im Grenzgebiet Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg groß geworden. Und insofern habe ich sowas wie eine europäische DNA.
Ich bin Pia Behme. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, Herr Leusch, Enter ist ein Medienangebot, das sich an eine junge europäische Zielgruppe richtet. Gibt es denn überhaupt eine europäische Öffentlichkeit und damit auch diese Zielgruppe?
Ja, die gibt es zum Teil. Es gibt in der Tat in den klassischen Medien keine europäische Öffentlichkeit und daran haben auch bisherige Initiativen, die auch die EU ja durchaus befördert hat, wenig geändert. Und man muss, glaube ich, objektiv auch sagen, es ist auch sehr schwierig, eine europäische Öffentlichkeit tatsächlich herzustellen, weil Sprache und kulturelle Unterschiede doch zu groß sind und der gesamte europäische Raum sehr groß und eben auch unglaublich reichhaltig und divers ist am Ende des Tages. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, es wächst schon sowas wie eine europäische Öffentlichkeit, was einfach an den Plattformen liegt. Denn wenn man sieht, wo junge Portugiesen und junge Polinnen und junge Estinnen und junge Griechen heute unterwegs sind, dann sind das die gemeinsamen Social-Media-Plattformen. Das ist Facebook, das ist Instagram, das ist YouTube und das ist TikTok. Und da könnte man schon sagen, das ist jetzt leider in der Mehrzahl keine europäische, genuine Plattform, sondern es sind amerikanische und chinesische Plattformen. Aber auf diesen Plattformen treffen sich junge Europäer letztendlich. Und was da eben bisher gefehlt hat, ist eben auch ein gemeinsames, verbindendes, aber auch diverses Angebot. Und das zum Beispiel versuchen wir mit Enter, genau diesen Content, diese Inhalte für diesen gemeinsamen öffentlichen Raum eben zu liefern.
Wie machen Sie das?
Wir haben insgesamt 24 Social-Media-Kanäle in im Augenblick 9 Sprachen. Die 10. bauen wir gerade auf, das ist Ungarisch. Auf der einen Seite bedienen wir junge Europäer in ihren Muttersprachen. Das haben auch bei dem ganzen Projektentwurf haben alle Untersuchungen gezeigt, dass wir uns nicht auf eine Lingua Franca beschränken können, weil wir sonst viele Menschen, die sich nicht natürlich als große Kosmopoliten sehen, die interkulturell unterwegs sind, die mobil sind, die kein Problem haben, eine Fremdsprache zur Hauptsprache zu machen, die also von der gesamten Freizügigkeit in Europa, vielleicht von Erasmus-Semestern und sonstigem profitieren. Wenn wir uns auf Englisch beschränken, erreichen wir weitgehend diese kosmopolitische Bubble, aber viele Europäer nicht, die gerade auch mit Europa hadern oder die andere Interessen haben, denen Freizügigkeit so ein Incentive nicht ist. Die wollen in ihrer Stadt, wo auch immer die ist, einen Job haben, ein kulturelles Angebot. Die wollen wissen, was Europa für die tut, ohne dass ihnen jemand sagt, aber du könntest doch in einem anderen Land arbeiten, in einem dritten Land studieren und du könntest dir doch diese Freizügigkeit zunutze machen. Deswegen haben wir die nationalen Sprachangebote, Was wir aber im Hintergrund machen, ist einen sehr aufwendigen redaktionellen Prozess, um gemeinsame Themen zu entwickeln, die in unterschiedlichen Darreichungsformen von den nationalen Teams auf den Plattformen umgesetzt werden, die aber trotzdem eine gemeinsame Grundidee haben.
Können Sie vielleicht kurz noch ein Beispiel geben, wenn ich jetzt bei Enter unterwegs bin, was ich da sehe?
Was Sie demnächst sehen werden, ist im Vorfeld der Europawahl eine kleine Serie zu drei Themen, Migration, Sicherheit und Klima. Die heißt Flipping the Script. Und bei der findet ein kompletter Rollentausch statt. Wir haben das im Europaparlament aufgenommen und auf der Tribüne saßen Europaparlamentarier und diskutiert haben zwei junge Europäerinnen oder Europäer, bewusst mit sehr kontroversen Ansichten zu all diesen drei Themen. Und die Parlamentarier waren diejenigen, die die Fragen gestellt haben, aber nicht diejenigen, die die Experten waren. Das ist ein sehr spannendes Format, das wir jetzt vor der Europawahl ausspielen. Ein anderes Beispiel, wenn Sie auf Instagram gucken, zum Beispiel finden Sie viele kurze Clips, in denen wir die Lebenswirklichkeit von jungen Europäern vergleichen. Zum Beispiel hatten wir kürzlich ein Stück über, wie lange ist die Ausbildung, was verdienen, wie sind die Arbeitszeiten von Zugführern. Das ist ein Thema, das nicht offensichtlich ein politisches Thema ist. Es ist aber für uns Wirtschaft, es ist Jobs, es ist Zukunftsperspektiven. Und wir haben tausende Reaktionen auf dieses Stück bekommen, das einfach vergleicht, wie ist es in Deutschland, wenn ich Zugführer bin, wenn in Frankreich, in Griechenland. Und über die Unterschiede da drin, vor allem auch die finanziellen Unterschiede, ist unfassbar debattiert worden. Und das ist ein Beispiel, wo Bedarf ist, auch sich darüber auszutauschen, wie Lebensrealitäten sind und auch der Wunsch nach einer echten Angleichung von Lebensrealitäten an so Einzelfällen wie zum Beispiel, was verdient ein Zugführer oder wie lange dauert die Ausbildung? Mhm.
Caroline, bei deiner Arbeit als Korrespondentin in Brüssel geht es ja fast die ganze Zeit um Europa. Würdest du sagen, dass du für eine deutsche oder für eine europäische Öffentlichkeit berichtest?
Es ist eine deutsche, also vielleicht kann man sagen, vielleicht eine deutschsprachige Öffentlichkeit. Andererseits ist das, was wir berichten, vielleicht für Menschen in Österreich oder in der Schweiz zum Beispiel oder in Ostbelgien, muss ich jetzt in dem Gespräch vielleicht auch erwähnen, gar nicht so interessant, weil wir ja doch immer auch ein wenig noch den nationalen Fokus setzen und sich die Menschen aus Österreich dann vielleicht, ich sag's mal, besser informiert, in Anführungszeichen, fühlen würden, wenn sie die österreichischen Medien konsumieren. Also ich glaube, dass das, was wir machen, nicht ganz so interessant ist, auch wenn man das Gesamtprogramm betrachtet, das ja doch sehr stark auf Deutschland guckt und aber auch das, was wir aus Brüssel hier raus produzieren, sich doch eher an eine deutsche Öffentlichkeit richtet.
Also, dass man bei der Themenauswahl auch so im Hinterkopf hat, inwiefern ist das jetzt relevant für Deutschland?
Ich weiß gar nicht, ob wir das hier unbedingt im Hinterkopf so stark haben, aber das Ganze geht natürlich auch über die Redakteurinnen und Redakteure, die in Berlin und in Köln sitzen. Und ich glaube, da ist schon oft stark die Frage, naja, inwieweit ist das jetzt relevant für uns? Natürlich nicht immer, aber ich denke, das schwingt mit oder dass man doch ein bisschen mehr drauf guckt, wenn jetzt zum Beispiel Gipfel ist, was hat denn Olaf Scholz gesagt? Also das ist natürlich auch einfach eine praktische Frage, dass wir sind drei Korrespondenten hier und ich kann mir nicht alles angucken, was die 26 anderen Staats- und Regierungschefs sagen. Das ist natürlich dann auch eine sprachliche Hürde, dass sich gar nicht alle Sprachen der EU spreche, aber man konzentriert sich dann doch auch auf den nationalen Fokus, auch wenn es natürlich spannender wäre, sich alles anzugucken, aber ich glaube, meistens im Alltag, und das hat Herr Leusch ja auch gesagt, dass die klassischen Medien nicht direkt europäisch sind, berichten wir doch eher für eine nationale Öffentlichkeit.
Gibt es denn auch dann schon mal so einen Austausch zwischen JournalistInnen auch aus anderen Ländern? Also dass man so, weiß ich nicht, irgendwann beim Kaffee mal zusammensteht und sagt, wie wird denn das bei euch diskutiert oder so in die Richtung?
Ja, ich glaube, das ist ja der große Vorteil, den man hier in Brüssel hat, dass man einfach nur vor die Tür des Büros gehen muss und da kann man Journalisten aus anderen Ländern treffen. Ich möchte es auch nochmal dazu sagen, dass ich das grundsätzlich super spannend finde, wenn man diese gesamteuropäische Perspektive hat, dass es nur oft einfach praktisch gar nicht so möglich ist zu bekommen. Und da sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern total hilfreich, sich das mal schildern zu lassen, wie das jetzt gerade bei Ihnen diskutiert wird. Das ist wahnsinnig spannend. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht in dem Pressesaal zum Beispiel des Parlaments jeden Tag sitze und arbeite, sondern dass ich meistens im Büro bin. Also wir sind zusammen mit der ARD hier untergebracht und dass da natürlich auch eher die deutschen Kollegen sitzen. Also mit denen rede ich wahrscheinlich am meisten. Aber hier gibt es natürlich auch total gut die Möglichkeit, sich mal auszutauschen und sich das mal aus einem anderen Land schildern zu lassen.
Das sind schon zwei unterschiedliche Produkte, die Sie jeweils machen. Herr Leusch, Sie haben das ja auch schon gesagt, in der klassischen Berichterstattung ist es auf die nationale Perspektive. Müsste das denn anders sein oder reicht es, wenn wir zusätzlich Medienangebote haben wie Enter, die dann in diese Lücke versuchen zu füllen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das eine kann man wirklich nicht mit dem anderen vergleichen. Also ich war vor Jahren auch mal als Vertreter von unserem Korrespondenten immer mal wieder in Brüssel und ich bin ja auch jetzt regelmäßig in Brüssel, aber viel mit Korrespondenten zu tun, habe auch Frau Born, obwohl sie mich nicht kennt, aber kürzlich bei einer Veranstaltung bei der Arbeit zugucken dürfen. Und die Berichterstattung über das, was in Brüssel passiert, da kommt man, glaube ich, nicht drum rum und man kommt auch, glaube ich, nicht drum rum, das dann aus einer nationalen Perspektive zu machen, weil, wie Frau Born sagt, letztendlich können sie nie die gesamte komplexe Debatte abbilden und natürlich ist es völlig legitim, wenn ein deutscher Nutzer eher interessiert, was hat denn der deutsche Kanzler in Brüssel gemacht und nicht der portugiesische. Ich erlebe auch die Berichterstattung, was Deutschland angeht zum Beispiel, ist ja auch sehr gut. Also erstens sind sehr viele Korrespondenten im Verhältnis zu dem, was andere Länder in Brüssel aufbieten vor Ort und ich erlebe die Kolleginnen und Kollegen auch alle in ihren Berichten sehr ausgewogen, auch immer wieder eine andere Perspektive reinbringend. Es ist ja nicht nur die Gipfelberichterstattung, es sind ja auch Reportagen zum Beispiel, wo man mal, ich weiß nicht, inwieweit Frau Born die Gelegenheit dazu hat, aber ich weiß von unserem Korrespondentenbüro, Deutsche Welle, die sind sehr viel unterwegs, auch in Europa, und machen Hintergrundberichte, machen Reportagen. Und das führt ja dazu, dass man Lebensrealität in Europa spiegeln kann, auch einem heimischen Publikum. Also die harte News-Berichterstattung ist dann eine andere Herausforderung als die Frage, wie wir ansonsten in Medien über Europa reden. Und die meisten Untersuchungen, die ich noch so im Kopf habe, die deutschen Medien so unter die Lupe nehmen, bescheinigen ja deutschen Medien insgesamt noch einen relativ hohen Anteil an europäischer Berichterstattung, mehr als jetzt zum Beispiel Afrika. Ich war mal Afrika-Korrespondent. Da haben sie ein ganz anderes Problem, einem deutschen Redakteur ein Afrika-Thema nochmal zu verkaufen. Das ist aus Brüssel schon anders. Da gibt es mehr Offenheit. Es gibt ja auch Europa-Magazine und Sonstiges. In anderen Ländern sieht das allerdings total anders aus. Das muss man eben auch dazu sagen. Das nimmt sehr schnell ab, dass ständige Korrespondenten in Brüssel in größerer Zahl sind aus anderen Ländern. Und da müssen wir jetzt gar nicht nach Ungarn oder Polen gucken, wo dann sowieso die Berichterstattung nach Ungarn zurück ganz anders läuft, weil Medien anders gesteuert sind, weil es überhaupt nicht mehr diese unabhängige Sicht aus Brüssel gibt, genauso wenig wie es die unabhängige Sicht aus Ungarn auf Brüssel gibt. Die gibt es schlicht nicht. Und das Problem haben wir in Polen gehabt, das Problem haben wir in Ungarn, das Problem haben wir in der Slowakei. Da sieht die Lage anders aus. Und bei kleineren Ländern oder Ländern mit schwächeren Medienmärkten ist es auch so, dass weniger Kolleginnen und Kollegen in Brüssel sind. Das wird Frau Born vermutlich bestätigen können. Da gibt es ja auch Projekte, die darauf einzahlen sollen, dass einfach mehr über Europa in guter Qualität berichtet wird. Die Nachrichtenagenturen haben zum Beispiel so ein gemeinsames Projekt, das auch von der EU gefördert wird, genau wie Enter. die einen gemeinsamen Newsroom betreiben und kleineren Nachrichtenagenturen aus anderen europäischen Ländern ermöglichen, da andere Zugänge zu haben, als die die Möglichkeit hätten, über eigene Korrespondentenstrukturen in Brüssel darzustellen. Also an dem Ende Newsberichterstattung tut sich was und aus deutscher Sicht, glaube ich, sind wir da noch ganz gut aufgestellt. Das müsste man dann für andere Länder tatsächlich anders betrachten. Die wirkliche Frage ist aber, wie kommen wir eben zu einem stärkeren kulturellen Austausch am Ende des Tages auf gemeinsamen Plattformen? Arte zum Beispiel versucht gerade vom deutsch-französischen zum europäischen Sender zu werden und kooperiert sehr stark mit Partnern in Italien, Spanien, in Griechenland, um da ein größeres Mediathekangebot zu machen, das einfach europäisch ist. Und die Kommission versucht ja nicht ohne Grund, auch die großen Plattformen Amazon, Netflix in irgendeiner Form dazu zu kriegen, europäische Inhalte in diesen Mediatheken stärker zu promoten oder jedenfalls nicht ganz in der Versenkung verschwinden zu lassen. Darin sehe ich eigentlich eine Riesenstellschraube. Wir brauchen Plattformen, auf denen europäische Inhalte gut aufbereitet viel stärker sichtbar sind. Denn jeder Nutzer in jedem Land in Europa, wenn der einen nationalen Film gesehen hat und der guckt noch einen zweiten, dann ist es wahrscheinlich ein amerikanischer Film, aber keiner aus einem europäischen Nachbarland.
Wenn ich zwischendurch Sie was fragen darf, weil Sie sagten, wir brauchen diese gemeinsamen Plattformen, würden Sie da auch sagen, auf jeden Fall in verschiedenen Sprachen? Also es klang ja schon an, dass Sie sagen, es gibt eigentlich nicht die eine Lingua Franca, wenn man sich an ein breites Publikum richten will. Also Sie würden dann auch sagen, ja, in verschiedenen Sprachen so eine Plattform.
Ja, das kommt wieder ein bisschen drauf an. Ich meine, das wissen Sie auch, in Deutschland wird komplett synchronisiert zum Beispiel, wenn wir über Fernsehen reden. Das ist ja in anderen Märkten anders. Andere Länder in Europa sind viel stärker gewohnt, mit Untertiteln zu arbeiten zum Beispiel. Ne? Also es gibt Synchronisierungsländer und es gibt Untertitelungsländer. Die Synchronisierungsländer sind schon die meisten, das stimmt schon. Aber selbst da ist ja schon Musik drin. Man darf das nicht verwechseln. Das läuft nicht überall so, wie die Sehgewohnheiten in Deutschland sind. Was wir bei Enter auch machen, ist nicht übersetzen, aber wir adaptieren eben. Das ist leider viel Aufwand, der insgesamt durch KI natürlich abnimmt. Also wir operieren auch mit teilautonomen Übersetzungstools, die auch immer besser werden, in denen mit vertretbarem Aufwand auch viel Content tatsächlich in anderen Sprachen darstellbar ist, ohne dass das komplett automatisiert ist, weil das zu schwach ist dann im Sprachgebrauch. Aber ja, ich glaube schon, dass man bei den Sprachen schon bleiben muss. Das ist aber eben genau das, was eben den Aufwand macht.
Wir sind jetzt schon so weit drin in der praktischen Umsetzung davon. Vielleicht bleiben wir da auch noch mal kurz, weil es ja auch oft um Komplexität geht. Also gerade wenn wir uns die Europaberichterstattung oder EU-Berichterstattung rund um EU-Institutionen anschauen. Caroline, wie gehst du denn da in deiner Berichterstattung damit um, dass so viel immer noch erklärt werden muss?
Ja, grundsätzlich würde ich sagen, indem ich es erkläre. Also ich glaube, wenn man die Beiträge vergleicht, die bei uns zum Beispiel im Hauptstadtstudio entstehen und die bei uns im Studio Brüssel entstehen, dann ist es bei uns oft ein bisschen zentrierter um welches Thema geht's jetzt eigentlich, aber auch, wie ist der weitere Verlauf, weil das, glaube ich, oft nicht ganz klar ist, wie funktioniert das jetzt eigentlich. Und was man, glaube ich, hier auf keinen Fall machen kann, sind diese typischen kurzen Stücke, Politiker A hat das gesagt, Politikerin B hat folgendermaßen reagiert, denn man muss es wirklich so sagen, die meisten Menschen, also Politiker hier in Brüssel, sind tatsächlich vielen Leuten nicht bekannt. Und deswegen muss man eher übers Thema gehen. Und das passt aber auch, glaube ich, ganz gut zusammen, dass man hier einfach nochmal mehr erklären muss. Natürlich muss man dann auch oft Dinge weglassen oder kann nicht jedes Mal jetzt den Trilog erklären oder man versucht es dann in einem Halbsatz und ist sich aber sicher, dass es jetzt vielleicht nicht ganz super gut ins letzte Detail beschrieben ist. Aber ja, das ist, glaube ich, die Komplexitätsreduktion, mit der man hier ein bisschen umgehen muss.
Ich habe bei Enter gelesen, dass das Angebot zu einer aktiveren europäischen Zivilgesellschaft beitragen will. Und Frage an Sie beide, ist das denn überhaupt Aufgabe von JournalistInnen, eine europäische Zivilgesellschaft zu fördern?
Ich weiß gar nicht, ob wir als Deutschlandradio das überhaupt können oder ob es dafür nicht diesen europäischen Ansatz bräuchte. Wenn ich wirklich die europäische Öffentlichkeit gestalten will, dann müsste ich ja auch europäisches Medium sein eigentlich, damit es funktioniert. Die andere Frage ist natürlich, sollten wir das, wenn überhaupt, tun oder kommt es nicht seltsam übergestülpt den Hörerinnen und Hörern vor, wenn wir das probieren, darauf zu sehr hinzuwirken. Aber abgesehen von der Frage, glaube ich, es klappt nicht unbedingt, wenn wir selber aber eigentlich unseren nationalen Ansatz haben und selber nicht europäisch sind. Und ich bin auch relativ skeptisch, wenn ich mir angucke, was die Parteien machen jetzt im Wahlkampf. Also die setzen nicht unbedingt europäische Themen, die fahren keine europäischen Kampagnen, sondern, und zwar, er beginnt ja jetzt auch erst, der Europawahlkampf, aber ich würde mal tippen, dass es sich da eher um nationale Themen dreht. Also das nur als, das beantwortet die Frage nicht, aber ich finde das interessant, sich anzugucken, dass es Politikerinnen und Politiker auch nicht unbedingt machen. Und ich glaube aber, für uns Medien wird es auch nicht funktionieren in dem Fall.
Also was ich beobachte, ist, dass die Plakate, die jedenfalls in Deutschland hängen, da wird ja Europa von verschiedenen Parteien interessanterweise mit Frieden, Stabilität und Sicherheit verknüpft. Das ist ja offenbar das identifizierte Megathema. Ich brauche ein starkes Europa, um sicher zu sein. Das ist im Moment die große Werbebotschaft. Und da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, ob das funktioniert, obwohl es aus meiner Sicht völlig richtig ist. Ist ja ganz klar. Also klar haben wir vielleicht eine Sonderrolle als Auslandsrundfunk. Das Projekt Enter ist entstanden aus unserem Wunsch, nochmal zu gucken, welchen Beitrag wir in Europa leisten können. Wir haben uns als Deutsche Welle ja sukzessive aus europäischen Ländern zurückgezogen, weil es keinen Bedarf gab. Unser Hauptmandat ist freie Informationen in unfreie Regionen oder wo Mediendiversität eben nicht so besonders groß ist. Und das geht von komplett abgekapselten Ländern wie China oder Iran eben hin bis zu Ländern auf dem Balkan, Ungarn, Polnisch und so weiter. Aber natürlich nicht Portugal, Niederlande, Island, Großbritannien. Aber nach dem Brexit hatten wir den Eindruck, wir können vielleicht doch einen Beitrag dazu leisten, eine Debatte in Europa mitzugestalten über das künftige Zusammenleben in Europa, ohne dass wir eine europafreundliche Agenda haben. Das ist uns auch total wichtig. Wir promoten nicht Europa als das Konstrukt, als das wir es jetzt kennen. Aber wir versuchen, junge Europäer in einen Dialog darüber zu kriegen, was ist es denn, was dir wichtig ist in Europa?
Also man kann natürlich auch argumentieren, die EU-Kommission fördert Medienprojekte, unter anderem auch Enter. Das ist ja, klingt erstmal nach einer ganz pro-europäischen Haltung, die dann mit so einem Medienprojekt verbunden wird.
Nee, die EU-Kommission hat in der Tat auch Verträge, also nehmen Sie Euronews zum Beispiel. Euronews wird ja auch ganz überwiegend aus der von der Europäischen Kommission kofinanziert. Das ist ein klarer Programmauftrag, den Euronews da erfüllt. Die müssen EU abbilden und EU-Aktivitäten abbilden. Das ist bei Förderprogrammen der EU komplett anders. Also wir haben verbriefte redaktionelle Unabhängigkeit. Es gibt einen offenen Wettbewerb um diese Gelder. Und den gewinnt man oder den gewinnt man nicht, aber dabei spielt keine Rolle, inwieweit wir jetzt europafreundlich sind oder nicht. Es gibt Projekte, die auch sehr europakritisch sind, die durchaus auch durch europäische Gelder gefördert werden können. Was die Kommission hier aus meiner Sicht richtigerweise versucht, ist eben tatsächlich, diesen Gedanken Europa in national organisierten Märkten doch stärker zu verankern. Und das muss sie aus meiner Sicht aus tun, denn ich sehe keinen anderen Akteur, der das tun könnte. Wir haben eine nationale Kofinanzierung in dem Projekt drin, aber kein Nationalstaat würde jetzt sagen oder sähe es auch als seinen politischen Auftrag an, für eine europäische Öffentlichkeit zu werben oder dafür Mittel zur Verfügung zu stellen. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Auftrag, wenn Sie so wollen, der eben auch von Europa am Ende kommen muss. Es gibt da keinen anderen Akteur für. Und deswegen halte ich das für durchaus gerechtfertigt, dass sich die Kommission um diese Förderungen kümmert für Medien, um diesen Aspekt zu stärken, nationale Bubbles ein Stückchen zu ergänzen, wenn Sie so wollen. Und was sie macht, das macht sie zunehmend geschickter, das hat sie früher nicht so geschickt gemacht. Sie fördert auch die richtigen Strukturen. Also dass es so ein Projekt gibt wie diesen European Newsroom der Agenturen da zum Beispiel, das ist schon ein Meilenstein, weil das an der richtigen Stelle ansetzt, nämlich an so einer strukturellen. Und es gibt jetzt in den letzten Jahren auch getrieben durch Corona und durch zunehmendes Klagen von Medienunternehmen über weggebrochene Einnahmen, gibt es auch eine ganze Reihe Programme, die nennen sich so Collaborative Partnership Programme. Da geht es schlicht darum, Medienhäuser zu ermutigen, auch durch eine Kofinanzierung in Kollaborationen zu gehen mit Medienhäusern aus anderen Ländern. Und da entsteht auch langsam was. Da wachen auch Medien auf und sehen plötzlich einen Vorteil da drin, stärker in einen Programmaustausch, gemeinsame Formate zu gehen, die sie vielleicht mit einem oder zwei Nachbar, also Medienunternehmen in Nachbarländern aufsetzen. Nun kann man sagen, klar, es gibt auch europäische Medienhäuser, es gibt große Zeitungsverlage, die grenzübergreifend Zeitungen betreiben. Es gibt Fernsehsender, es gibt Springer, die in Osteuropa unterwegs sind, denen da Sender gehören zum Beispiel. Aber auch da findet nicht unbedingt Europa statt, weil sie einen europäisch aufgestellten kommerziellen Akteur haben, sondern da findet internationales Business statt. Aber die Contents, die sind ja doch fokussiert auf nationale Märkte, wenn Sie so wollen. Mhm. Und deswegen halte ich solche Programme für wichtig. Aber wie gesagt, die EU-Kommission hat aus meiner Sicht erst in den letzten Jahren auch ein Stück besser gelernt, sowas zu machen. Die hat vorher Dinge finanziert, wo wir auch gesagt haben, nee, Finger davon. So kann man das nicht machen und es bringt auch nichts. Aber das ist eben auch eine politische Debatte, die man eben mit Europaparlament führen muss und die eben Verbände wie die EBU, die Europäische Broadcasting Union, der Verband der europäischen Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, aber auch die Privaten ja durchaus in Brüssel führen.
Sie sagen, wer könnte es denn sein, wenn wir uns das nochmal angucken, europäische Öffentlichkeit, also was wäre das europäische Leitmedium, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Also ich habe natürlich aus meiner Perspektive heraus sofort an den Newsletter gedacht von Politico, des Brussels Playbook, das wir hier jeden Morgen meistens noch beim ersten Kaffee lesen. Aber ich glaube, Herr Leusch hat vorhin den Begriff kosmopolitische Bubble genannt. Also wir lesen es auf Englisch und ich glaube, dass das auch eben nur ein bestimmter Teil ist, der sowas liest. Also von daher, glaube ich, gibt es das noch nicht im breiten Rahmen. Was ich aber trotzdem interessant fand, war, dass in der vergangenen Woche ja Politico die Spitzenkandidatendebatte für die EU-Wahl mitorganisiert hat. Und dass es davon jetzt aber, also noch eine weitere Spitzenkandidatendebatte dann von der eben erwähnten EBU geben soll. Also, dass da ein bisschen was da ist, aber dass, glaube ich, so das eine große Medium oder die kleineren Medien, die sind im Entwickeln, Herr Leusch hat es angesprochen, aber auch nur nicht total groß. Und das wäre wahrscheinlich sehr wichtig für diese europäische Öffentlichkeit.
Mir ist noch immer nicht so ganz klar nach unserem Gespräch, schaffen Medien das denn jetzt überhaupt? Also auch wenn sie als paneuropäisches Medienangebot ausgelegt sind, können Medien ein größeres Bewusstsein für Europa schaffen?
Also ich glaube, sie können auf jeden Fall einen Teil dazu beitragen, dieses europäische Bewusstsein zu kreieren. Allein reichen werden Medien nicht. Ich glaube, wir haben ja auch immer wieder über Sprache geredet. Und vielleicht sieht man das auch ein bisschen anders, wenn man aus einem mehrsprachigen Land wie Belgien kommt. Aber ich glaube, dass das auch noch eine große Hürde ist für eine europäische Öffentlichkeit. Und dass natürlich, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, immer die Frage der Identität noch im Raum steht. Also die natürlich auch dazu beiträgt, beteilige ich mich an einer europäischen Öffentlichkeit, habe ich überhaupt Interesse daran, dass das bedingt dadurch ist, wie ich mich selber sehe, fühle ich mich wirklich als Europäerin.
Das war nach Redaktionsschluss. In dieser Folge haben wir über eine europäische Öffentlichkeit und die Rolle der Medien gesprochen. Mit dabei waren Patrick Leusch vom europäischen Medienangebot Enter, Caroline Born, Deutschlandradio-Korrespondentin in Brüssel und ich, Pia Behme. Und wenn Sie mal eine Kritik oder Frage rund um Journalismus haben, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss in einem Wort. Danke, dass Sie zugehört haben.